ihr die Sirenen? Hört ihr den Alarm? Seht ihr sie, die roten Flaggen? Wir reden heute über Red Flags, über Alarmkarten im Commander, Karten, die gefährlich sind, die vielleicht nicht immer gefährlich aussehen, die man aber auf jeden Fall beantworten sollte. Und Leute, die auf jeden Fall mich beantworten sollten, sind hier mit mir meine wunderbaren Co-Hosts, der Freddy und der Jochen. Halli, hallo Jungs.
Hi.
Servus. Und da du Sirenen erwähnt hast, habe ich jetzt die ganze Zeit dieses eine Lied im Kopf. So, hört ihr die Sirenen? Und jetzt fällt mir der Name von den Künstlern immer ein. Danke fürs direkte Bambusling.
Meinst du diese Mittelalterband? Die Leute werden uns fucking casual halten, dass wir sie nicht kennen. Wie heißen sie? Dann ist ja auch...
Falsch.
Okay, gut.
Matzen?
Wir wissen...
Das wird Freddy jetzt klären.
Ja, wir beginnen die Folge damit, eine große Wissenslücke zu offenbaren. Allerdings kommen wir dann einfach direkt in Medias Res, weil die letzten Folgen haben wir relativ lange gebraucht und wir machen jetzt am Anfang der Folge mal das öffentliche Commitment, dass wir versuchen werden, keine Garantie, diese Folge in 45 Minuten unter Dach und Fach zu bringen. Und damit gehen wir dann mal direkt los. Wir haben nämlich verschiedene Kategorien dabei von Karten, die wir uns so ein bisschen überlegt haben, die halt so... Also es gab mal von Sheldon Mannery diese Can't-Get-Mad-Kartenliste. Das war so ein Artikel von ihm, wo er geschrieben hat, das sind Karten, die kannst du spielen, die sind auch okay, aber wenn sie dir jemand wegschießt, dann darfst du eigentlich nicht wirklich salty werden, weil du weißt halt, dass du mit dieser Karte unanständige Dinge machen wolltest. Und wenn die anderen Leute das auch wissen und dann was gegen deine Aura-Shards machen, kannst du dich vielleicht nicht beschweren, dass da jemand was gemacht hat. Und die erste Kategorie, lieber Jochen, was ist denn das?
Die erste Kategorie ist natürlich In Memoriam, Boros, Jochen, Goblin, Gehirn, Totschläger, Decks. Es geht um wiederholbare zusätzliche Combat Steps. Das ist, was ich immer relativ hellhörig werde. Und wir hatten es auch in der Folge mit Kalle, wenn ich mich recht erinnere, da war ich zwar nicht dabei, aber ich habe sie natürlich angehört.
Ja, die Aurelia-Story. Also
sein Deck ist ja, genau, ein Aurelia-Deck, das sich relativ schnell zum Schrecken all seiner Spieler gemausert hat. Aber es geht ja heute ausdrücklich nicht um Karten, die in der Command-Zone liegen, sondern um Karten, die im Deck sind, aber trotzdem eben die Alarmglocken schrillen lassen. Und wir hatten in unserer letzten Folge zu den Precons, hatten wir das Aki Battle Squad, das ist also so ein lustiges Goblin Flavor-Fail-Squad, weil ja zu wenig Goblins drauf sind auf dem Bild, die dir einen zusätzlichen Combat-Step geben. Aber halt nur einmal. Gefährlich wird das, wenn dann so Sachen liegen wie Aggravated Assault. Das ist eine Verzauberung, rot für rot und zwei beliebige. Und das sagt, du kannst für drei beliebige und zwei rot in Sorcery-Geschwindigkeit all deine Kreaturen enttappen. Und nach dieser Phase kommt eine neue Kampfphase und danach eine zusätzliche Main-Phase. Das Ding ist, man macht ja, das habe ich ja in der letzten Folge gesagt, man macht ja eigentlich nicht extra Combat Steps, wenn man nicht den Sack zumachen kann, weil dann ist man tot. Das heißt, solche Karten sind in den allermeisten Fällen, außer man hat jetzt wirklich die Karte noch übrig gehabt, nicht zufällig in dem Deck drin. Und gerade wenn man sowas sieht, was eine bestimmte Menge an Mana kostet und dann hast du halt Morrogh gibt's auch noch, das sind einfach so Karten, da siehst du, da wird jetzt gleich der Sack zugemacht, da wird man überrannt. Oder was ich noch als Beispiel hatte, war eine seltsame kleine Aura namens
Breath of Fury. Zwei Mana, zwei rote, genau, die meinst du, ne? Immer wenn die Kreatur, die verzaubert ist, damit Kampfschaden zufügt, kannst oder musst du sie opfern? Kannst du sie opfern? Ich weiß nicht mehr.
Ich schau schnell nach, ich hab sie.
Wenn du das tust, kriegst du einen extra Combat Step und Breath of Fury kommt auf eine weitere Kreatur von dir. Das ist jetzt theoretisch nicht Infinite, aber natürlich kann es Infinite werden, wenn du irgendwas hast, wo du immer, keine Ahnung, Tokens bekommst, wenn du Damage machst und dann deinen Sachen noch Haste gibst oder so. Und die Sache ist halt so, du hast es gerade ganz richtig gesagt, Aggravated Assault ist da so ein bisschen das perfekte Beispiel, weil die Karte an sich ist so mittelgut, würde ich sagen. Aber die Karte kostet, ich glaube, 30 Euro noch was aktuell auf MKM, weil sie so lange nicht mehr gedruckt wurde. Und der Grund ist, dass sie halt die Infinite-Attack-Karte par excellence ist, weil natürlich spielst du sie vielleicht am Anfang so und denkst du so, ja, ist doch mal, wenn ich 5 Mana übrig habe, kann ich das machen. Und dann stellst du halt fest, Moment mal, aber mit meinem Sword of Feast and Famine kann ich dann ja immer wieder angreifen. Das ist ja cool. Und dann hast du halt gewonnen.
Ja, und Das ist ja genau das Problem an sehr vielen von diesen repeatable Effects, wie du bereits genannt hast. Auch der Aki Battle Squad. Ich habe ja letztes Mal, als wir das aufgenommen haben, innerhalb von 10 Sekunden die erste Infinite mit Helm damit gehört. Und ich meine, Helm of the Host auf diesen Effekten stimmt. Ist eh Aurelia, Godo Helm. Jetzt gibt es eine Aki Battle Squad, komm, oder mehr. So, man ist halt einfach nie weit entfernt. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen so einem einmaligen Effekt, weil viele einmalige Effekte. Es ist halt der rote Overrun. Man versucht halt einfach mit diesen temporären Buffs zu gewinnen, weil Rot hat den einfach nicht den gleichen Effekt wie Grün als Overrun. Problem ist halt, man bekommt mehr aus einem extra Combat Step und mehr Trigger und kann damit mehr Shenanigans ansteuern, als einfach nur groß, richtig groß zu werden wie einem Craterhoof. Manche blauen Agro-Decks spielen auch extra Turns, nur wegen den extra Combat Step. Weil der Rest ist halt einfach fein drumherum. Also es gibt ja auch diese, nicht Knowledge Exploitation, diese Rogue-Karte aus Shadowmoor.
Ah, dieser Throng.
Notorious Throng.
Den habe ich ja auch.
Prowl-Kosten 3 und blau und normale Kosten, ich weiß nicht mehr genau was. Und der gibt dir einen Haufen Tokens und wenn du Prowl-Kosten bezahlst, kriegst du noch einen extra Turn, glaube ich.
Genau. Die Prowl-Kosten sind höher. Ich glaube, die Prowl-Kosten sind... 6. Aber es ist jetzt relativ egal, weil diese Effekte sind halt einfach, wenn sie repeatable sind, wie mit repeatable extra Turns. Ich meine, wenn man mal No-Banlist Commander gespielt hat, jedes Deck spielt Time Vault. Jedes Deck ist Time Vault als Wincon. Es gibt keine Decks, die nicht Time Vault als Wincon sind in diesem Format.
Und das ist halt die Sache. So, heute geht es, glaube ich, sehr stark in unserer Folge um bleibende Karten, weniger um Instants und Sorceries, weil es sind ja Karten, die wir so ein bisschen, wo man sich entscheiden kann, lasse ich die jetzt am Board liegen oder nicht? Und wenn jetzt jemand Aggravated Assault droppt, dann überlege ich mir halt, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person Aggravated Assault einfach nur spielt, um sich ab und zu mal einen zweiten Combat zu gönnen? Ist vielleicht immer noch trotzdem eine Karte, die ich dann removen möchte. Vermutlich ist es nicht das Einzige, was die Person damit machen möchte. Und wenn sie dann halt den Old Gnawbone legt zum Beispiel, der Treasure Tokens macht, immer wenn ich irgendwas Combat Damage mache, dann ist halt zu spät. So, dann kann ich natürlich noch Instant Speed Removal haben. Aber wenn ich eine Turn 3 Aggravated Assault sehe, lasse ich die vielleicht nicht 4, 5, 6 Züge liegen, bis dann irgendjemand sagt, ach so, übrigens, jetzt werdet ihr alle in den Boden gestampft, sondern macht die vielleicht eher weg. Aber es ist immer noch, glaube ich, so die fairste Kategorie von denen, die wir heute so ein bisschen besprochen, oder eine der faireren, weil es sind immer noch Combats. So, und in der nächsten Kategorie, die wir haben, ist eine dieser Kategorien, wo man einfach nur noch oft sehr, sehr lange zuguckt, wie irgendwelche Sachen passieren. Und es geht auch ums Enttappen, es geht allerdings nicht ums Enttappen, um anzugreifen oder vernünftige Dinge zu machen, sondern um komplett absurde Dinge zu machen. Und die Karte, die da so eine der Face-Karten für diese Kategorie ist, ist der Intruder-Alarm. Freddy, was macht denn der?
Der Intruder-Alarm, jedes Mal, wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt, enttappen alle Kreaturen. Und Kreaturen enttappen nicht mehr auf normale Art und Weise. Ich habe in der letzten Folge
wirkt
gesagt,
erst mal dass harmlos. Wenn ja, ich jetzt die Karte zum allerersten Mal sehen würde, würde ich mir denken so, ja gut, ich muss halt dann das meine Kreatur Drawback. Pro Runde spielen, damit ich enttappen kann. Ja. Und dann kann ich noch mal eine Kreatur spielen, dann habe ich Vigilance, cool.
Ja, du musst sie bloß nicht spielen, es muss nur eine Kreatur reinkommen. Das heißt, wenn ich einen Token-Generator habe, der Mana kostet und einen Mana-Dork, der Mana macht und die Kosten dafür zahlen kann, kann ich unendlich Mana machen und unendlich Tokens. Wow.
Ja.
Und wie du auch gesagt hast, dieses Untappen von Ländern. Hey, es funktioniert halt auch mit Bear Umbra und Sword of Feast and Famine. Und wenn du dann sowas hast wie einen Repeatable Extra Combat Step, der die dann nochmal enabled.
Genau, also Sword of Feast and Famine haben wir schon genannt. Bear Umbra ist dasselbe mit Totem Armor. Eine Aura, die sagt, immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, enttappst du alle den Länder. Und dann kannst du natürlich dann damit in Verbindung mit der Kategorie 1 eben deine Geschichten machen. Habt ihr schon mal mit Intruder Alarm Erfahrungen gemacht, selber in Games? Weil ich habe ein paar Mal Erfahrung gemacht, aber noch nicht so ultra häufig. Ich sehe die Karte jetzt nicht jeden Tag, muss ich sagen. Weil ich halt in der Playgroup spiele, wo relativ wenig Infinite-Combos passieren. Und Intruder-Alarm außerhalb von einer Infinite-Combo habe ich noch nie gesehen.
Ich habe die am Wochenende gehabt und dann wurde ich gefragt, ob ich die nicht auch in meinem Deck habe. Ich habe zum Spaß ein Persistent Petitioners-Deck gespielt. Also diese Advisor, die, wenn man 4 davon hat, tappen oder muss jemand 12 millen. Jemand anders hat es gespielt und wäre dann fast von mir zugrunde gerichtet worden, weil er, und das ist ganz interessant, wir hatten ja letztens auch bei den Precons diesen Artifact Creature Vehicle Commander. Der kann ja auch für einen Mana einen Piloten erzeugen und damit geht's dann ganz schön rund. Und derjenige, der das gegen mich gespielt hat, hatte keinen Mana-Dog, aber konnte das oft genug machen. Das Problem war, dass halt dann, und deswegen muss man auch aufpassen mit den Karten, wenn man sie selber spielt, wenn es solche sind. Es kann sein, dass es für jemand anders plötzlich richtig den Raketenstart bedeutet. Also da war keine Infinite-Combo drin und ich habe sie aus dem Grund nicht in meinem Deck mit den Persistent Petitioners, weil ich das einfach nicht so witzig finde. Aber ja, es war sehr unterhaltsam und ich weiß, ich muss die halt wegballern. Außer ich kann jemanden zu Tode melden.
Das ist ein guter Punkt, den du da nennst. Das muss man bedenken. Intruder Alarm gilt natürlich global für alle Spieler. Das ist noch eine Verzauberung aus der Zeit, wo Wizards dachte, man kann Verzauberungen fair machen, indem man sie für alle Leute gelten lässt, was ja im Fall von Intruder Alarm jetzt nicht geklappt hat, aber an sich jetzt persönlich eine komplett falsche Philosophie ist. Also ich zum Beispiel die alten Sliver finde ich witziger als die neuen, aber das nur mal so als kleiner Exkurs.
Ja, das stimmt. Yeah. Aber auch Concordant Crossroads ist, glaube ich, geht eher in die Richtung. Wenn alle Kreaturen plötzlich Eile haben, wo das gar keine gute Idee ist.
Ja, World Enchantments. Verrückte Zeit. Ja. Aber Intruder Alarm ist so eine Karte, die ich mittlerweile weniger sehe. Komischerweise habe ich die vor 3 Jahren oder so, als ich angefangen habe, mehr zu spielen und mehr darauf zu achten, häufig gesehen. Aber die meisten Leute, die ich kenne, die Erfahrung mit der Karte gemacht haben, sagen was Ähnliches darüber. Entweder ich verwende sie zum Kombon und wenn ich sie denke, hey, ich möchte Value draus haben, dann verwendet die wer anders zum Kombon, auch immer sie selbst spielt. Und das ist halt ein Riesenproblem damit. Und wir können ja noch den Elefant im Raum ansprechen, was halt die Paradox Engine war.
Ja.
Die halt quasi Intruder-Alarm für einen selbst war und auf Artefakte nur. Aber sie hatte ein kleines anderes Problem und das war, dass Leute sehr, 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 sehr langsam und sehr schlecht mit ihr gestormt haben.
Also sie ging nicht nur auf Artefakte, sondern sie ging auf alle Non-Land-Permanents.
Also, ja, stimmt.
Und
stimmt,
whenever
stimmt.
You cast a spell, also du musstest keine Kreaturen. Also sie war eine sehr, sehr gute Karte. Kontrovers, dass sie gebannt wurde, aber sie ist jetzt gebannt und das spricht die Sprache, dass es halt eine Karte war, die Teil von mächtigen Strategien war. Und selbst wenn man nicht mit ihr wirklich eine komplette Infinite gebaut hat, hat sie halt schon sehr lange Züge gemacht, sehr viel absurde Sachen. Und sie war halt meistens, und deswegen hast du jetzt gedacht, dass sie nur auf Artefakte wirkt, in Artefakt-Decks und hat ihr halt alle deine Mana-Rocks enttappt. Ja. Und dann kannst du halt wirklich absurden Quatsch machen damit.
Ja, ich habe halt einfach immer an die Ding gedacht, dass du 5 Mana mit ihr machen möchtest. Mhm. Und das machst du ja meistens mit Rocks.
Ja, das stimmt.
Wir können ja einfach doch mal direkt weitergehen zur nächsten Kategorie, weil wir gerade das Thema Mana schon haben. Oh, der Überleitungstag heute. Ich bin in der Schule des Frederik Haas gewesen. Und zwar, gerade ging es darum, man enttappt seine Sachen, macht sich damit sehr, sehr viel Mana. Und das ist eine ganz große Kategorie, über die wir vielleicht ein bisschen länger reden, weil wir legen hier 2 Kategorien zusammen. Alle Karten, die entweder sehr offensichtlich oder nicht ganz offensichtlich unfassbar viel Mana dir machen können. Die alleroffensichtlichsten, glaube ich, werden wir jetzt nicht in der Tiefe behandeln. Also sowas wie Smothering Tithe ist, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass man die Karte dann doch sehr gut entfernen kann, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Das ist fast nie ein Fehler, würde ich sagen, die gegnerische Smothering Tithe wegzuhauen. Aber es gibt auch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel den Galazeth Prismari, der dir auch Treasure Tokens macht, relativ viele auch. Oder sowas wie Cryptolith Rite, war eine Karte, die du genannt hast, Jochen, die sagt im Prinzip, alle deine Kreaturen werden zu Birds of Paradise, also können tappen für einen Mana, was halt im entsprechenden Deck auch sehr, sehr unfassbar viel Mana dir machen kann. Und was halt ein Klassiker ist, sind Miraris Wake und derartige Verzauberungen, die halt sagen, immer wenn du ein Land für Mana tappst oder ein Permanent für Mana tappst, kriegst du ein zusätzliches oder doppelt so viel. Oder dreifach so viel, wenn man direkt dieses absurde Kreaturen-Enchantment da ballern möchte. Nix alles, das sind Karten. Wenn Leute die spielen, weiß ich, es wird nicht pretty, so wenn jemand unfassbar viel Mana als Ressource sich generiert, ist keine gute Sache. Wenn ich den Nyxbloom Ancient lege und Leute dann sagen, okay, der wird sofort weggehauen, dann sage ich, ja, ihr hattet vermutlich recht damit. Da, glaube ich, muss man nicht so unglaublich viel kontroverse Sachen dazu sagen. Was sind eure Lieblingskarten oder Karten, die ihr am schlimmsten seht aus dieser Kategorie bei anderen Leuten?
Ich meine, Ursa ist da. Das ist so der, für mich der schlimmste Dude, weil der kommt meistens, wenn man halt denkt, ach, die eine Person, was hat die schon? Und dann hat ein paar Treasure-Tokens und so. Und auf einmal wird alles niedergetappt. Und ja, cool, er aktiviert auch noch den Ursa, weil Ursa muss auch noch Card-Draw haben, effektiv als seine Fähigkeit. Und dann, er muss ja Mana-Sync und Mana-Enabler sein gleichzeitig. Weil ich finde die meisten davon gar nicht so schlimm, weil sie sind halt entweder nur Riesen-Mana, zum Beispiel der Nyxbloom Ancient, und dann kann es ja sein, dass du dann die Karten, die halt danach kommen, countern kannst und dagegen spielen trotzdem. Ursa ist halt einfach, er ist beides. Er ist das große Mana und er ist das Payoff für das große Mana.
Ja, das ist schon eine sehr absurde Karte, die wir auch irgendwie schon sehr oft erwähnt haben hier, glaube ich. Ja, die Leute wissen, dass wir den absurd finden.
Ich glaube, die infameste Karte, die wir gar nicht mal vorgelegt haben, aber das ist der Phyrexian und der Ashnod's Altar.
Ja.
Gut, ich glaube, die sind halt auch nicht umsonst berüchtigt.
Die gehören so, glaube ich, in die Kategorie von Karten, wo wir heute einige haben werden. Wenn du wirklich so letzte Woche mit Commander angefangen hast und du zum ersten Mal in deinem Leben den Phyrexian-Altar siehst, dann denkst du dir vielleicht so, ich opfer doch nicht meinen Rox, um mir ein grünes Mana zu machen. What the hell? Dann siehst du halt, was Leute damit machen, nämlich, dass sie sich halt basically de facto Infinite Mana machen können, wenn sie sehr, sehr viele Tokens haben. Also sehr cool geht das mit Endrixar zum Beispiel. Immer wenn du einen Kreaturenzauber castest, kriegst du einen Token für die CMC, und die du dann schön wieder wegopfern kannst, um dir Mana zu machen. Und dann wissen, glaube ich, alle Leute, nachdem sie das einmal gesehen haben, okay, das ist eine Karte, muss ich wegballern.
Und fällt auch in die Kategorie, also wenn man jetzt nicht zufällig einfach so seinen Kartenkoffer auskippt und dann das Deck nimmt, was rauskommt, das sind einfach keine Karten, wo man sagt, ja, ich habe halt vier Kreaturen im Deck und es ist ja ganz nett, wenn ich mal eine, den Rox eben, für zwei Mana opfern kann. Das passiert ja nicht. Also das sind ja nicht zufällig in das Deck reingesteckte Karten. Ja. Das ist wie bei Breath of Fury. Wenn ich nur drei Kreaturen habe, werde ich das niemals an irgendwas anlegen. Wenn ich nur drei Kreaturen habe, werde ich niemals einen Ashnod's Altar drin haben. Was das gefährlich macht bei solchen Karten, was sie auch in meinen Augen zu Red Flags halt macht, ist, dass die meistens anzeigen, dass jemand einen Plan hat und nicht einfach nur so vor sich hin bumbelt, wie das mir manchmal passiert. Obwohl auch ich durchaus einen Plan habe, aber
es ist nur meistens der falsche Plan.
Es ist nur meistens der falsche. Ich möchte allerdings noch sagen, dass es, glaube ich, keinen einzigen Menschen auf der Welt gibt, der, selbst wenn es ihn retten würde, den Rox opfern würde, denn der Rox ist bekanntlich ein Held des Volkes.
Ja, Rox, ja. Rox, ja. Außer,
das wäre schon, sehr, sehr starke Heresie. Was meinst du, Freddy?
Ich glaube bloß, Rox war halt während seiner Zeit schon outclassed von Blastoderm aus dem gleichen Set. Imagine a Rare von der Common geschlagen. Und
ja, ganz kurz, bevor wir zur nächsten Kategorie gehen, ich habe noch eine Karte, die ich in dieser erwähnen möchte. Du darfst gleich deine coole Überleitung machen, wir merken uns das. Eine Karte, die in diese explosive Mana-Kategorie fällt, die ich eigentlich bisher, wenn ich sie gesehen habe, auch immer enorm absurde Sachen mit ihr gemacht wurden. Und wo du auch weißt, wenn die in dem Deck ist, dann ist sie nicht durch Zufall drin, sondern sie ist in dem Deck, das die abusen kann. Das ist der Treasonous Ogre. Der hat irgendwelche Stats, die komplett unwichtig sind. Ich glaube, 3-3 kostet 4 Mana. Irgendwie so ein Quatsch. Er hat nur eine Line, die wichtig ist, nämlich Pay 3 Life, add Red. Also für 3 Leben kannst du dir ein rotes Mana machen. Das heißt, du kannst halt dein Leben komplett in Mana rumpacken. Das ist ziemlich absurd in Decks, die halt viel Leben bekommen. Es ist absurd in Decks, die wenig Leben haben wollen. Also ein Freund von mir hat ein Marchesa-Deck, wo der Treasonous Ogre ziemlich krass ist. Und es ist einfach absurd, weil du kannst dir einfach viel Mana machen mit dem. Der muss weg, wenn der da liegt. Das ist so eine Karte, wo ich auch oft dann mir denke, so, ich habe jetzt nur dieses eine Removal und es gibt so viel, was ich weghauen muss. Und irgendwie reicht's nicht ganz, dass der Treasonous Ogre on top meiner Threat Assessment Prioritätenliste ist. Und ich bereue es eigentlich immer, wenn ich den nicht wegmache.
Ja, ich find's lustig, weil Treasonous Ogre hatte ich damals in den Grenzo-Deck. Und ich habe ihn aus irgendeinem Grund fair gespielt. Ich habe halt wirklich einfach 30 Mana gezahlt, um Grenzo, den alten, fünfmal zu aktivieren. Und bin dann von dem Folgezug gestorben, weil jemand hat noch einen Lightning Bolt offen gehabt.
Ich wollte gerade sagen, es gibt, glaube ich, keine einzige Person, die sagt, ja, das ist eigentlich ganz nett. Dann habe ich hier einen 4-Mana-Mana-Dog und ab und zu kann ich halt mal 3 oder 6 Leben bezahlen, wenn mir 2 rote Mana fehlen. Das kann ja passieren. Und da ist der Treasonous Ogre doch vollkommen okay. Das wird halt nicht passieren. Also das sagt ja kein Mensch. Das ist ja, wie gerade auch, das ist halt keine Karte, wo man dann, da kann man sich auch nicht damit rausreden. Ich fand den guten Mana-Dog, weil das ist halt nicht die Kategorie von Karte, ja, die der ist. Wenn du den spielst, dann wirst du damit einen sehr harten Plan verfolgen, denn 3 Mana ist auch nicht wenig.
3 Leben.
Ja. 3 Leben ist auch nicht wenig, ja, für ein rotes, ja, Mana. Das heißt, das muss ziehen. Wenn du nicht Freddy sein willst, der frühere Freddy, der dann getötet wird, dann wirst du gewinnen, wenn du das Ding
hast. Und das Fiese an dem ist halt auch immer, dass man immer so ein bisschen selbst als erfahrener Spieler, der schon gesehen hat, okay, Leute sind mit dem halt abgegangen. Man hat so diesen kleinen Ruf der Sirenen, der da sagt, so dieses kleine Teufelchen auf der Schulter oder eher das Engelchen oder wie auch immer, so, das sagt so, nein, nein, diesmal, es wird alles gut gehen, aber du kannst jetzt den Gegner auf ganz wenig Leben runtergehen lassen und dann, wenn du wieder dran bist, dann haust du sie mit deinem Rocks, ja, und dann sind sie tot. Also lass mal den Treasonous Ogre liegen, sie werden sich selber damit viel mehr schaden als dir, weil was sind schon ein paar rote Mana? Also nein, hört nicht auf diese Stimme, sie hat nie recht, sie hat nie recht, es ist immer gefährlich, den Treasonous Ogre liegen zu lassen. Aber gut.
Es ist immer gefährlich, den Treasonous Ogre liegen zu lassen, so wie es auch sehr gefährlich sein kann, einen Dockside Extortionist liegen zu lassen, zumindest wenn die Person, die das spielt, auch Cloudstone Curio im eigenen Deck hat. Denn es geht jetzt um unsere nächste Kategorie, der sind nämlich ähnlich wie ewige Ressourcen, Karten auf der Hand sind auch Ressourcen. Paradox Engine hat untapped, immer wenn man einen Spell castet, wenn man also auch sowas spielt wie einen Shrieking Drake, der sich zurückbouncen kann auf die Hand, kann man endlose Cast-Trigger auslösen. Mhm. Oder der White Mane Lion, der ja in verschiedenen Combo-Decks verwendet wird. Das sind oft, das sind eine gewisse Art von Karten, die ich glaube, man sehr häufig sieht, weil man möchte zum Beispiel sind Wege, Anteste Battlefield-Effekte auszulösen. Die haben aber, wie halt alles, was endlos Ressourcen generiert in ein Spiel, das eigentlich um finite Ressourcen aufgebaut ist, andere Probleme und es kann sehr leicht in die Richtung gehen. Das Ding muss einfach weg, auch wenn es jetzt nichts macht. Ja. Man kann ja auch nicht garantieren, dass nicht jemand anders ein Dockside Extortionist spielt und man selbst hat einen Klon.
Ja, ja, ich glaube, Cloudstone Curio ist so die krasseste Karte in dieser Kategorie, aber alle anderen, die du erwähnt hast, sind eben auch sehr, sehr gut für so Sachen.
Der Shrieking Drake hat, glaube ich, mit Chulainn hat der neue Berühmtheit erlangt damals, weil der natürlich damit einfach nur absurd wird mit diesem einen Commander, der dann auch noch immer Länder spielen kann und Karten ziehen für nichts. Also dafür, dass
White Man Lion in Oketra, für 2 Mana machst du lauter 4-4 Zombie-Tokens.
Ja. Und ist wieder eine Karte, die auf keinen Fall zufällig in irgendeinem Deck ist. Ich kenne niemanden, also das gibt es nicht. Cloudstone Curio ist nicht einfach eine der 99 Karten.
Ja.
Nur weil es lustig ist.
Ich glaube, eine Anekdote, die sehr, sehr gut verdeutlicht, was diese Kartenkategorie ausmacht und wie stark die sind, ist, ich weiß nicht, ob ihr Spice Age Rack kennt, diesen britischen Content Creator, den ich teilweise sehr, sehr witzig finde. Shoutout an dieser Stelle. Der hat vor kurzem ein Deck gebaut. Da wurde er gechallenged, mit Kentaro the Smiling Cat ein Deck zu bauen. Das ist dieser mono-weiße Samurai, der halt so, du liest ihn durch und er kann halt wirklich nichts. Der hat irgendwie so 2-1, 2 Mana und er hat die Fähigkeit, du kannst für Samurai x farblose Zahlen anstatt ihrer Converted Mana Cost. Also er erlaubt dir, Zauber ohne ihre farbigen Mana-Symbole zu zahlen, als mono-weißer Commander. So, wie willst du da ein Deck damit bauen? Und dieser Typ hat halt einfach ein Deck gebaut, voll mit Infinite-Combos. Und ich glaube, echt, actually, ein starkes Deck. Und die waren alle Curio und White Mane Lion based, diese Combos. Also das waren alles Infinites, die darum gehen. So, er nutzt diese Kentaro-Fähigkeit, dass er kein farbiges Mana zahlen muss, um irgendwie Infinite seine Samurai zu bouncen und wieder auszuspielen und dann damit irgendwie zu gewinnen. So, das ist ein sehr, sehr entertaining Video, kann ich nur empfehlen. Aber das zeigt dir so, die sind halt mächtig als Engine, diese Karten.
Ja. Und da können wir direkt auch zum nächsten gehen. Ich meine, was sie mächtig macht, ist eben, dass sie ein Card-Engine sind. Und es gibt repeatable Tutoren. Birthing Pod, Survival of the Fittest. Diese Art von Effekt sind halt genau das Gleiche. Der Grund, weswegen die gefährlich sind, ist, weil es gibt halt trotzdem, das Spiel ist voller 2-Card-Kombos. Das ist halt einfach den 28 Jahren Game-Design geschuldet, dass halt verschiedene 2-Karten-Kombinationen einen erlauben, das Spiel instant zu gewinnen. Razaketh ist nicht ohne Grund ein CEDH-Staple. Und Survival of the Fittest ist nicht ohne Grund eine der besten Karten in dem Deck, weil du kannst Razaketh suchen und dann Razaketh abwerfen, um was anderes zu suchen, was ihn zurückbringt. Razaketh kann ist ein 8-Mana-Dämon, du kannst 2 Leben zahlen und nächste Kreatur sacrificen. Und dann darfst du aus deinem Deck eine Karte
Dämonen zusammen. Das ist selber wieder ein repeatable Tutor, also passt genau rein in diese Kategorie. Ja. Ich glaube, es ist nicht unser hottester Take aller Zeiten zu sagen, Leute, Birthing Pod ist fei ganz schön gut, man sollte sie removen, aber man kann es nicht oft genug sagen. Also immer wieder kommt es dann doch vor, dass die liegen bleibt, weil vielleicht die Leute nicht sofort ein Removal auf der Hand haben, aber irgendwie glaube ich, dass, also, oder Survival of the Fittest ist vielleicht ein bisschen ein besseres Beispiel, weil die sieht man nicht ganz so häufig, weil sie so relativ teuer ist.
Ja.
Und das ist eine Karte, glaube ich, wo die Leute sich vielleicht auch denken, was soll schon passieren? Naja, wenn du das halt kannst, dann kannst du dir einfach deine gesamten Engines ans Board holen. Also nicht direkt, sondern auf die Hand, aber so relativ schnell aufs Board holen. Und das Krasse an Survival ist auch, also für die, die sie nicht kennen, ist ein grünes Enchantment, farbloses und grünes zum Casten. Und es hat die Fähigkeit, ein Grün wirf eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ab, durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte und nimm sie auf die Hand. Das heißt, du holst dir die Karten, wie du gerade schon gesagt hast, Freddy, direkt in den Friedhof und dann cheatest du sie meistens halt mit irgendeinem Reanimation-Spell ins Spiel.
Entomb ist trotzdem ein Tutor.
Ja, das ist richtig. Genau.
Es gibt eine weitere Karte, die wir jetzt hier mit reinnehmen in diese Kategorie, weil es geht hier nicht nur um Repeatable Tutor, sondern auch Repeatable Draw oder High-Value Card Draw. Und da würde ich gerne die Karte Skullclamp erwähnen. Auch das ist eine Karte, wo man eigentlich weiß, die ist krass. So, ich glaube, man weiß es relativ schnell. Und doch bleibt sie immer wieder mal liegen, ist mein Gefühl. Und ich glaube, wenn man sie ganz am Anfang sieht, checkt man nicht sofort, wie krass sie ist. Weil sie ist halt sehr krass. Also ich glaube, das sind alles keine Hot Takes hier. Die Leute werden sagen so, hä, was soll diese Folge so? Aber wirklich, die Karte muss weg. Und ich merke immer wieder, dass Leute sie nicht sofort removen.
Der Grund, weswegen das ist, ist halt, weil, ach, der hat seine Value schon bekommen, was bringt's mir jetzt halt noch zu removen?
Ja.
Und das ist genau die Falle, zum Beispiel mit auch einer Karte wie Necropotenz. So, das ist keine Karte, mit der ziehe ich auf 7 Karten aus oder ich verwende sie, um 2 Karten zu ziehen. Ich zahle 10 Leben rein, und dann, um in der nächsten Runde nochmal 10 Leben reinzuzahlen, oder ich zahle gleich 20 rein, weil ich mir die perfekte 7 scalpen möchte, eh schon ahead on board bin. Und mir dann eine Hand craftet, wo die Leute einfach nicht mehr gewinnen können.
Mhm.
Und bloß weil du denkst, es ist quasi schon vorbei oder die Value war schon da, ist sie nett. Die wird immer gut sein dafür.
Das muss man immer, da darf man nicht verzweifeln davor, sondern muss es halt einfach zerstören. Ich habe schon Spiele gesehen, in denen Leute aus Verzweiflung, weil man halt, also interessanterweise nicht die Skullclamp zerstört hat, sondern alles andere, das wirklich an ihren Commander teilweise angelegt haben, aber das ist halt nicht das, wo das vorkommt. Ich meine, diese Karte ist ja inzwischen auch dafür bekannt, dass die, also auch Wizards hat ja irgendwann mal gesagt, das ist halt designtechnisch einfach schlecht von uns gewesen. Wir haben gedacht, dieses plus 1, minus 1, das gleicht es wieder aus. Aber in welcher Welt hätte das passieren
sollen? Karte wäre schlechter, also, wenn es plus 1 geben würde.
Also ich glaube,
ja, das ist,
ich glaube, damals im Mirrodin-Design-Team gewesen zu sein, muss eine sehr interessante Erfahrung sein. Ich glaube, das ist so eine Mischung rückblickend aus so einer Art total halluzinogener Trip irgendwie, bei dem sowas rausgekommen ist, und einer der Spieler zu sein in dieser brasilianischen Mannschaft, die 7-1 gegen Deutschland verloren hat, wo du dann weißt, so, du bist für das, was du gemacht hast, legendär und alle wissen, wer du bist, aber du hast halt richtig so fucked up.
Ja, also ich meine, Dark Steel ist eh für mich so das Peak-Beispiel von einem Set, was das kann nicht anders als ein Fiebertraum zu der damaligen Zeit erklärt werden.
Ja, ist so ein bisschen Fear and Loathing in Mirrodin. So muss das entstanden sein, wo die Leute dann tief im Fledermausland sich überlegt haben, dieses minus eins, das ist der ultimative Konter gegen diesen brutalen Card Draw, der da drauf liegt.
Ja, ja, das ist
fantastisch.
Das ist, glaube ich, so, wenn man so sagt, so, es gibt so die Top 3 der absurdesten Gedankengänge, die man kennt aus dem Designteam, und wirklich, die Leute wissen ja, ich respektiere das Designteam hart, ich finde, die werden immer geiler, die Designs, aber so dieser Skullclamp-Gedankengang ist einer davon. Der andere Gedankengang ist von Oko, von dem ersten Oko-Planeswalker, wo sie gesagt haben, so, da hätte doch keiner wissen können, dass Leute anfangen, gegnerische Kreaturen zu Elchen zu machen. Ich dachte, man benutzt den nur, um seine eigenen kleinen 1-1er zu 3-3ern zu machen. Und damit
oder die Food-Tokens.
Ja, oder genau. Oder
Zum Glück kam er Graveyard-Effekte nur mit Taser Karloff gerade doppeln, und das sehe ich schon im Vorhinein.
Ja, ich habe noch eine Sache, die ich sagen möchte, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, weil ich diesen Gedankengang, Freddy, von dir gerade sehr, sehr gut fand und sehr, sehr wichtig fand. So dieses, jetzt ist eh schon zu spät, er hat ja schon 5 oder 7 Karten gezogen, oder sie, mit ihrer Skullclamp. Jetzt bringt's auch nichts mehr, das zu removen. Ne, das ist so ein bisschen wie, wenn man halt sagt, so, okay, der Typ oder die Frau hat schon 10 Treasures mit Smothering Tithe gemacht, jetzt bringt's auch nichts mehr, die Tax zu zahlen oder Smothering Tithe zu removen, weil der ist sowieso auf Infinite Mana. Das stimmt in manchen Fällen schon. Also es gibt Situationen, wo es vielleicht sich tatsächlich nicht mehr lohnt, die Tax zu zahlen für Smothering Tithe, und eher zu sagen, ich halte mir das Mana auf, um den Counterspell zu haben, wenn er alle seine Tokens in irgendeinen riesigen Banefire oder sowas packen will. Aber wenn man das removen kann, dann lohnt sich's eigentlich fast immer. Und bei Skullclamp gibt es auch, das ist so dieser Trade-off zwischen, es gibt gewisse Threats, die ich jetzt beantworten muss, und es gibt Long-Term Card Advantage. Und die Threats, die man jetzt sofort beantworten muss, die müssen schon super krass wichtig zu beantworten sein, um sie über den Long-Term Card Advantage zu valuen, was Removal angeht, ist meine Erfahrung. Und es ist halt dieses berühmte Marshmallow-Experiment, ne? Will ich lieber einen jetzt oder zwei morgen, wo die meisten Leute nicht warten können. Wir diskontieren Effekte in der Zukunft, deswegen haben wir Klimawandel und diesen ganzen Kram und können uns da nicht auf irgendwas einigen. Und das gilt halt auch für Skullclamp. Wenn man sagt, so, okay, leeres Board, liegt zwar eine Skullclamp rum, who cares? Naja, nächste Runde macht er sich 20 Tokens, fängt an, 20 Karten zu ziehen, zieht sein Yawgmoth und so weiter. Deswegen Skullclamp nicht unterschätzen, auch wenn der Card Draw hypothetischerweise in der Zukunft ist oder wenn man denkt, er hat sowieso schon den Value rausbekommen.
Ja, also die Reichen werden reicher.
Das ist im Umkehrschluss übrigens auch, hat die Karte für den, der sie entfernt, durchaus einen Nutzen, weil man damit natürlich einen politischen Hebel ansetzen kann. Man immer sagen kann, wenn ich jetzt die Person bin, die diese Gefahr wegmacht, möchte ich von euch zwei anderen Leuten was haben. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass die zustimmen, ist relativ hoch, weil, wie bei all diesen Karten, die wir heute erwähnen, relativ klar ist, die muss halt weg. Sonst kann man ja zu dritt in einem sinkenden Schiff sitzen. Das ist ja auch spaßig vielleicht. Aber ich glaube, man dankt schon dem, der denjenigen auffällt, der da gerade mit der Axt am Bug rumarbeitet.
Wir gehen zwar gemeinsam unter, aber immerhin spielen wir Magic dabei.
Ja, das ist, kann man sich auch denken. Das ist auch ein Spaß.
Magic gerade aber als Triple oder als Quadruple und nicht unbedingt als Doppel. Dafür ist Commander zwar, es gibt zwar Commander-Formate, die das unterstützen, aber nicht jeder. Aber jetzt erklären wir mal zu den Doubling-Effekten, die hier aufgeschrieben worden sind.
Die hatten wir ja schon gerade gehabt vorhin. Lass uns doch direkt weitergehen zum Taxing. Wir haben ja die Doubling-Effekte gerade vorhin bei dem Mana kurz abgehakt. Aber wir können gerne noch mal drüber reden, wenn du möchtest.
Ja, ich wollte bloß noch kurz sagen, sehr viel der Doubling-Effekte, sagen wir mal, die Panharmonikon können halt Winmore sein. Aber die Sache ist, meistens sind Decks entweder gebaut, die zu benutzen oder so, dass sie es überhaupt nicht brauchen. Und deswegen, auch wenn ich zum Beispiel so persönlich kein, ich baue einfach keine Decks, die wirklich was aus Panharmonikon machen können, zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass die unbedingt schwächer sind oder dass Decks, die Panharmonikon effektiv nutzen können, unbedingt stärker sind. Aber meistens ist der Spielstil, der Doppeleffekte davon verwenden kann, einer, der sehr schnell schneeballlastig explodieren kann. Also,
das
passt halt nicht in jedes Deck, aber meistens, wenn sie passen, da muss man richtig, da muss man wirklich abschätzen, oh, passt es in das Deck, weil dann wird's zu einer, ich muss es töten, Karten.
Die Sache halt mit diesen Effekten ist, Doubling Season zum Beispiel ja auch, oder die Taser Call-Off, die du vorhin erwähnt hast, in gewisser Hinsicht sind das Win-More-Karten und wir hatten ja mal eine sehr, sehr ausführliche Diskussion davon in unserer Deckbaufolge. Und Win-More-Karten haben so diesen Ruf, du brauchst sie nicht wirklich und deswegen spielst du sie vielleicht nicht unbedingt oder sie sind so ein bisschen so eine Trap. Aber das, die Sache ist ja, sie sind nur eine Trap, wenn du zu viele von ihnen spielst. Wenn du jetzt ein oder zwei hast in deiner Strategie, dann sind die unfassbar krasse Force-Multiplier, also die multiplizieren die Macht, die Power, die dein Deck ans Board legen kann. Und du spielst ja Doubling Season nicht in einem Deck, wo du vielleicht nur ein, zwei Token-Generatoren drin hast, sondern du spielst es halt vielleicht in deinem Super Friends-Deck, wo sie halt absurden, krassen Kack macht. Und wenn ich weiß, da liegt ein Super Friends, also wenn ein Super Friends-Deck am Table ist, dann weiß ich sowieso, dass das halt sowieso in der Regel kein Spaß ist, also wirklich sehr, sehr mächtig ist und man echt aufpassen muss. Aber wenn das Deck eine Doubling Season legt, die kann ich nicht liegen lassen. So, die ist da nicht drin, weil er sagt, so, ist doch eine witzige Karte, kann man irgendwie vielleicht.
Ja, genau.
Ist halt mal irgendwie so, weißt du, so wie. Keine dieser Karten, über die wir heute reden, sind witzige Karten. So, das sind Karten, die sind alle absolut schlimm. Und ich spiele sie ja genauso. Also, wir spielen sie ja alle genau deswegen, weil sie halt super stark sind. Das sind die Karten, die Commander ausmachen, die Haymaker-Karten, aber die eben auch weg müssen.
Ja, das heißt ja die Haymaker. Steuern zahlen muss aber trotzdem jeder.
Und damit sind wir bei der nächsten Kategorie.
Steuern zahlen muss jeder, da bin ich voll dabei als ansässiger Paladin in dieser Runde. Aber es gibt halt auch echt hässliche Steuern. Und vor allem solche, die zwar alle bezahlen müssen, aber die nicht alle Leute gleich treffen oder die gleich von vornherein niemals alle Leute treffen. Ich habe mir mal, weil ich das Artwork so schön finde, dann Painful Quandary direkt aus der Liste rausgepickt. Ein relativ teures Enchantment in Schwarz, kostet 3 und 2 Schwarz. Whenever an opponent casts a spell, that player loses 5 life unless he or she discards a card. Das ist eine ziemlich brutale Steuer auf alles.
Ja.
Also nichts davon ist witzig.
80%
Karten abzuwerfen. Ja, das ist auch nicht so was, wo man sagen kann, es gibt da den besseren Weg oder den. Also das ist halt immer scheiße, wenn das passiert. Und man wird sich auf jeden Fall immer ärgern. Und dadurch, dass halt eine Person offensichtlich ausgenommen wurde von der Steuer, ist ja auch ganz offensichtlich, dass diese rote Flagge jetzt zu dem Atombombenkoffer führt, der einen dann zerstören wird. Weil, was will man denn damit? Mhm. Also das ist halt, es muss weg. Du kannst ja nicht mehr spielen damit. Entweder du hast keine Karten mehr, um zu spielen, oder bist tot.
Ich meine, die Sache ist so, im Fall von Painful Quandary, wenn es wirklich nur, wenn auf der Karte steht, irgendwie nur für deine Gegner gilt es, dann ist es noch eher so, dass die Leute sagen, okay, die Karte muss weg. Trotzdem hat man die Versuchung zu sagen, ich lasse sie liegen, weil sie schadet ja auch dem Peter und dem Josef neben mir und nicht nur mir alleine. Und warum sollte ich sie jetzt wegmachen, wenn die anderen auch ihre Leben verlieren und ihre Karten abwerfen müssen? Dann kann ich ja doch mal eigentlich nochmal einen Turn-Cycle das liegen lassen. Und auf einmal haben alle so viel Leben verloren, dass es zu viel ist. Und es gibt so ein paar Sachen, da gilt es wirklich für alle. Also Liesa ist zum Beispiel so eine Karte, wo alle Leute Leben verlieren und man sich auch denkt so, ja, 2 Leben ist jetzt nicht so viel. Aber das ist eine falsche Sicherheit, weil natürlich der Spieler, der Liesa selber im Deck hat oder sie als Commanderin hat, wie gesagt, es ist kein Zufall. Das Deck ist darauf gebaut, diesen Effekt asymmetrisch zu machen.
Du musst gar nicht mal drauf bauen. Sie sind 5-5 Lifelinke.
Allein, genau, gut. Natürlich kommt das noch mit dazu. aber Kambal zum Beispiel, Kambal, glaube ich, geht auch auf alle oder nicht nur auf Gegner.
Nein, aber nur Opponents.
Ach, nur Opponents.
Naja, und Kambal ist eine Karte, die ich nie verstehen kann, wieso die liegen bleibt, weil es ist die beste Burn-Karte in Commander und die ist in Schwarz-Weiß. Ja.
Der ist fantastisch.
Also den Schaden, den ich schon gesehen habe, den die Karte anrichten kann in einem Spiel. Also ich habe den schon auf pro Spiel auf 40, 60 Schaden gesehen. Also überlegt euch mal, wenn die Gegner mit 120 anfangen, ein 3-Drop, der 60 Schaden im Verlauf von dem Spiel gemacht hat.
Ja, genau. Und das ist halt genau, man merkt halt so diesen einen Paper-Cut nicht. Aber es sind halt 1000 Paper-Cuts, die der macht, wenn er liegen bleibt. Also man denkt immer so, ach komm, die einen, zwei Leben, die kann ich jetzt, ich muss jetzt noch was anderes removen, bevor ich den removen kann, und man verliert wieder zwei Leben und dann verliert man wieder zwei Leben und dann verliert man, also es ist ein bisschen wie Guttersnipe, nur dass da Guttersnipe keine Textkarte ist, aber da denkt man auch so, ach komm, die einen, zwei Leben, ist jetzt nicht so terrible, aber es sind halt nie nur die einen, zwei Leben. So diese Karten, die kosten dich sehr, 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 sehr viele Leben und deswegen sollte man sie removen.
Und weil Menschen so sind, wie du vorhin gesagt hast, Fritz, sind ja selbst so sehr teure Steuern, also jetzt Painful Quandary, das ist ja schon viel Leben, die du zum Beispiel verlierst. Also 5 ist einfach ein Haufen. Und selbst sowas wie Ruritar, der sagt, für Non-Creature Spells kriegst du halt 6 Schaden, auch derjenige, der ihn hat. Trotzdem schafft das so manches Menschengehirn, und da gehöre ich auch dazu, nicht zu erkennen, dass wenn man da nicht aufpasst, man ganz schnell in der Situation ist, wo man dann zwar den einen Zauberspruch noch spielen könnte, der seinen explosiven Spell aufhält, aber dann ist man tot.
Ja. Da ist man schneller, als man denkt.
Und dann hat man, dann hat man die Wahl, ob man jetzt von seinen Kreaturen, die der auf jeden Fall spielen wird, umgebracht wird, oder halt die eine große Sache verhindert, die einen dann auch umbringt. Und ich glaube, die wenigsten opfern sich gerne für die anderen, weil darum geht's ja jetzt auch nicht unbedingt den Commander, auch wenn's nett ist, aber man ist da halt leider wirklich schnell, weil man denkt, ja, 40 Leben sind viel, aber nicht unendlich viel, und ja, wenn der Papercut schon schlimm ist, ist es so eine Ogerfaust auf jeden Fall.
Jochen, opfern ist ein gutes Stichwort, weil damit können wir zur nächsten Kategorie gehen. Wir schaffen es wieder nicht, in der Zeit zu bleiben, aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Diese Kategorie beinhaltet eine einzige Karte. Es gibt natürlich mehr Karten, die was Ähnliches machen, aber Jochen, es ist deine Kategorie. Du darfst darüber ein kleines Referat halten. Die Kategorie nennt sich Grave Pact.
Also ja, die Kategorie heißt Grave Pact. Ich habe sie mit einem anderen, als ich angefangen habe, Commander zu spielen, mit einer anderen Karte kennengelernt, aber zuerst mal zu Grave Pact. 3 Schwarz, ein beliebiges Enchantment, wie die meisten Sachen übrigens heute.
Interesting. Da scheint sich ein Pattern abzuzeichnen.
Immer wenn eine deiner Kreaturen stirbt, muss jeder andere Spieler ebenfalls eine Kreatur opfern. Das ist einfach saugefährlich, weil das auch nicht in Decks ist, die nur 3 Kreaturen spielen, und diese 3 Kreaturen sind keine Tokens. Das wird nicht vorkommen. Selbst wenn das so ist, ist es immer noch schlimm, wenn du zum Beispiel mit Voltron und dem Grave Pact Spieler am Tisch sitzt.
Rocks Grave Pact Tribal.
Wäre fantastisch. Also das ist, wie wir es schon oft hatten, auch Grave Pact taucht nicht einfach so in einem Deck auf. Es ist natürlich immer ärgerlich. Selbst wenn du jetzt mal bei dem hypothetischen Bild bleiben, er hat nur 4 Kreaturen, der das spielt, ist es immer ärgerlich, weil das zahlt sich halt aus, wenn die anderen jetzt nicht super viele Token haben. Ich bin dem Ganzen übrigens über den Butcher of Malakir in meiner Anfangsphase von Commander begegnet. Das ist eine Karte, die ich immer sofort zerstöre, weil ich irrational ist der nicht, großen Hass auf diesen Vampir habe. Der kostet zwar 7, aber der sagt halt das Gleiche.
Das Problem mit diesen Karten ist, dass sie sehr schnell dazu führen können, wenn man sich nicht zeitnah um sie kümmert, im Prinzip eine Art Softlock an Bord aufzubauen. Also jedes Aristocrats-Deck, das halbwegs was auf sich hält, hat eine sehr, sehr starke Tokenproduktion, und wenn nicht, also, und hat in der Regel meistens mehr Kreaturen, die es opfern kann, als die anderen Decks oder zumindest das durchschnittliche Deck am Tisch. Und wenn ich dann einen Grave Pact habe und ein Free Sack Outlet, dann kann ich zum einen halt sowieso durch mein Sack Outlet Value bekommen, und zusätzlich sorge ich dafür, dass alle Boards verschwinden und auch fürs Erste nicht mehr auftauchen, solange der Grave Pact liegt. Weil natürlich kann jemand dann sagen, naja gut, aber dann lege ich meinen Rocks und ich hau dich für 5. Nein, ich opfer irgendwas weg, dein Rocks ist wieder tot, servus.
Ja, und die Falle, die die Karten eben haben, sind liegt halt am Folgenden. Oh, ich mach's in der weg, weil Jochen wird ja aus dem Spiel genommen damit, also hilft sie mir ja auch. Ja, man vergisst halt bloß dann ganz gerne, ja, Jochen ist aus dem Spiel. Was bedeutet das für die Person, die den Grave Pact Effekt liegen hat? Er ignoriert Jochen und geht nach dir.
Ja.
Ja. Und das bleibt.
Man sollte sich solidarisieren gegen die Grave Pact Diktatoren dieser Welt. Und ich bin einer von ihnen. Ich habe
gesagt, dass
nur ein Grave Pact Effekt darum aufgebaut ist. Also.
Du bist ein schlimmer Mensch. Ist übrigens, was ich dazu noch sagen wollte, dass es ist auch diplomatisch eine Red Flag am Tisch, weil selbst wenn man sagt, es gibt gerade eine größere Bedrohung und die Person mit dem Grave Pact ist auf deiner Seite, du wirst aus der Sache nicht rauskommen, ohne massiv zu leiden, und dann ist die Person mit dem Grave Pact viel besser da, steht da, dann da als du, weil du ja für das Team immer mitleidest, und dann kann es schon sein, dass ihr den großen Bösewicht besiegt, aber du hast dann halt gar nichts mehr.
Die Sache ist halt so, es kann schon Momente geben, wo es tatsächlich dann sinnvoll ist, den zumindest eine Weile lang liegen zu lassen, weil irgendjemand hat jetzt zum Beispiel Avacyn oder sowas liegen und du weißt halt, okay, ist halt auch eine Karte, die kacke ist und gegen die es wenig Antworten gibt. Ja. Aber du solltest einen Plan haben, was du machst für die Zeit, wenn dann mal diese große primäre Gefahr mit Avacyn gebannt wurde, weil wenn dann du sagst, naja gut, er kann seinen Grave Pact legen und seinen Phyrexian Altar und seinen Endrixar und noch irgendwie ein Blood Artist oder sowas. Und ich hab ja mein Rox oder so. Rox ist so ein bisschen der Joke der
heutigen
Folge. Du sollst ja irgendwie einen Plan haben, wie du danach dann nicht sofort stirbst.
Ja.
Ich muss kurz auf eine kleine Tangent gehen. Ich spiele seit 4,5 Jahre und so oft kommt von dir Avacyn. Ich habe noch nie eine Avacyn liegen sehen. Also quasi, die ist nie mehr als eine Runde liegen geblieben, seit 4,5 Jahren. Wieso hat jeder so Angst vor der Karte? Ich habe die Karte noch nie so effektiv gesehen.
Avacyn war dein großes Beispiel in unserer Theme-Deck-Folge, warum man Removal spielen sollte, das Exile.
Aber jeder spielt den Removal dafür, dass Avacyn einfach nie liegen bleibt.
Ja, aber ich sag ja nur, es ist nur irgendein Beispiel. Du kannst auch irgendeine andere Indestructible-Whatever-Kreatur nehmen, die du nur über Opfereffekt wegkriegen kannst. Der Punkt ist, es gibt Situationen in Magic, wo es tatsächlich dann für kurze Zeit in deinem Interesse sein kann, dann doch den Grave Pact liegen zu haben. Weil wenn eben jemand ein krasses Voltron-Deck ist und Hexproof und Indestructible und alles Mögliche auf dem Commander drauf hat und noch, I don't know, flickern kann mit diesem Spectral Dingsbums Enchantment da bis zum Ende des Zuges und damit Boardwipes ausweichen kann, dann ist vielleicht Grave Pact das Einzige, was noch tun kann. Und dann die Regel zu haben, sobald Grave Pact auftaucht, schieße ich den weg. So, man sollte immer noch auf den Boardstate zumindest einmal kurz gucken, bevor man diese Regel so krass durchsetzt. Das wollte ich nur sagen
damit. Ich wollte bloß sagen, dieser komische 7-Mana-Rakdos-Dude, der Damage schießt, immer wenn eine Karte gecastet wird, hat mir schon so viel mehr Spiele verloren, als eine Abba sind.
Kerweg?
Ich glaube, so heißt er, ja.
Kerweg.
Rede nicht schlecht von unserer großen, glorreichen Herrin Abba.
Eine andere Karte, die aber für mich so ein bisschen in eine ähnliche Kategorie fällt, von muss entfernt werden, weil die Person, die spielt, ja, die weiß, was sie macht. Aber gleichzeitig ist sie an manchen Stellen überhyped, ist, denke ich, die Vedalken Orrery. Aber ich sag nicht, dass Vedalken Orrery an sich, die ist ein Enchantment, ein Artefakt für 4 und du darfst alle Karten mit Flash spielen. Das ist Vedalken Orrery und unser nächstes Thema ist eben Vedalken Orrery-Effekte. Auch wenn ich nie kein Fan von der Orrery selbst bin, dieser Kartentyp ist extrem stark. Und ich bin zum Beispiel großer Fan von den Azorius-Commander Raf Kapaschen. Also man darf
oder den Effekt nicht unterschätzen. Oder die blaue Leyline ist auch nicht schlecht. Ich meine, die macht halt dasselbe.
Die macht dasselbe, aber ich finde dadurch, dass es ein Enchantment ist, hat sie noch einen riesen anderen Vorteil. Auch wenn ich zum Beispiel kein Fan von der originalen Orrery bin, die Effekte selbst sind richtig stark.
Ja, Jeva zum Beispiel wäre das auf Kreaturenbasis in grün. Wenn jemand plötzlich Flash enabled, dann hat es meistens einen Grund. In grün hat es zum einen den ganz pragmatischen Grund, dass man halt keine Eile-Effekte hat. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Punkt von der Jeva in diesem grünen Deck.
Crashing Drawbridge Represent. Also,
genau, die ist super. Die kann man überall spielen.
Die Sache mit Vedalken Orrery ist so ein bisschen, die Karte ist, glaube ich, durch die Command Zone so etwas zum Meme geworden, weil die halt eine Weile lang wirklich in jedem Deck-Take, das sie gemacht haben und in jeder Folge gesagt haben, so, oh, wir Dalton Ori in dieses Deck, jedes Deck wird besser dadurch so. Ja. Und klar, jedes Deck wird natürlich vielleicht irgendwie das cool finden, ab und zu Sachen in Instant Speed zu casten, die du sonst nicht in Instant Speed casten kannst. Aber wenn ich jetzt eine x-beliebige Liste nehme und ich packe Ori rein, dann bringt die mir vielleicht nicht so krass viel. So, weil warum sollte ich jetzt irgendwie, also so, okay, es ist schon irgendwie gut, aber es ist nicht so gut. Aber wir reden jetzt heute natürlich von Situationen und von Decks, die bewusst spielen. Also zum Beispiel mein Matas-Deck, das ich ja in unserer Deckbaufolge kurz vorgestellt hatte. Da ist die Ori drin und da macht die halt ziemlich absurden Quatsch, weil ich habe sehr, sehr viele Antworten. Ich will die mir im Instant Speed aufheben und dann habe ich die ganzen Züge mein Mana offen. Und wenn dann niemand was gemacht hat und ich habe vielleicht schon meine, das ist mir zum Beispiel schon ein paar Mal passiert, ich hatte meine Ori liegen und ich habe genug Mana, um am Ende vom, im Endstep vom Spieler vor mir einen Board Wipe zu machen, die ja meistens normalerweise nicht Instant Speed sind, alles stirbt. Und davor flashe ich dann noch den, mir fällt gerade der Name nicht ein, dieses schwarze Enchantment, wo ich immer ein Treasure Token bekomme, wenn eine Kreatur stirbt.
Revel in Riches,
genau. Und in meinem Upkeep sagt das Enchantment, wenn ich 10 oder mehr Treasures habe, habe ich gewonnen. Und das kann man halt, sowas kann man halt mit Ori machen. Und in Decks, wo Ori nicht einfach reingepackt wurde, weil die Leute zu viel Josh Lee Kwai gehört haben, ist das halt eine starke Karte. Und sie wird, glaube ich, oft deswegen unterschätzt, weil man sich denkt, oder zumindest, wenn man die Karte noch nicht so häufig gesehen hat, naja, gut, weiß ich jetzt nicht, es ist nicht eine Karte, die unmittelbar irgendeine Combo zündet. Vielleicht kann dieser Mensch ab und zu eine Karte in Instant Speed spielen, die er sonst nicht spielen könnte. Aber der Value ist halt real. Und es ist durchaus, es sind durchaus Effekte, die man einfach bedenken sollte, die meistens in Decks dann drin sind, die sehr, sehr controlling sind. Route ist ein cooler Boardwipe, genau, der auch in Instant Speed gespielt werden kann.
Genau, ich wollte, ja, auch ein bisschen underrated. Und ich wollte, habe sie aus dem Grund in die Kamera gehalten. Du sagst, es ist kein Combo-Enabler. Das ist für mich falsch, weil ein Instant Speed Boardwipe, du bist immer der Erste, der das aufbaut. Das ist eine Soft-Combo. Das ist ja, keine harte Combo.
Also ich meine jetzt keine Infinite-Combos, die durch die Ori passieren.
Genau. Aber und meistens ist es so, dass Orrery und Leyline besser ist in Control-lastigen Decks, während halt Jeva und sonstiges in Board, also in was heißt denn Control-Decks? Nochmal neu. Orrery und Leyline sind besser in Decks, die nicht viel aufs Board spielen, weil die können eben das Maximale aus diesen Boardwipes und sonstigen Effekten, Control-Effekten rausholen, während die Jeva-Art Rav Kapaschen halt sehr stark ist in Board-basierten Decks, die dann halt dadurch Flash enablen, auf die perfekte Zeit warten und um Counterspells spielen. Und Counterspells ist genau das, worum es jetzt geht, weil das ist nämlich ein super guter Weg.
Haben wir noch nicht die eine Karte, die wir noch erwähnen wollten, Freddy? Du hast sie vorhin genannt. Wollen wir die sein lassen? Weil die würde noch zu einer letzten Kategorie passen. Und das war ja eine coole Karte, die ich fand. Ich würde sagen, die machen wir noch kurz, bevor wir zu deiner Karte der Woche kommen, oder?
Okay, wir können noch eine Karte, wir können noch die andere machen.
Du hast gerade einfach Freddys Überleitung
geschmeißt. Ich weiß, ich hab den Counterspell auf die Überleitung. Und die war cool. Freddy, die Überleitungen sind super. Aber ich fand's so gut, dass du vorhin Altar of Dementia erwähnt hast. Du darfst gleich noch alle Gründe sagen, warum es so gut ist. Und ich glaube, wir können Altar of Dementia beispielhaft nehmen für generell Free Sec Outlets. Aber Altar of Dementia ist nochmal besonders krass. Was macht der?
Genau. Altar of Dementia ist ein 2-Mana-Artefakt und du kannst eine Kreatur opfern und dann ein Spieler millt so viel Karten vom Deck in die Höhe der Power der Kreatur, die geopfert worden ist. Altar of Dementia ist eine Red Flag, denn wenn sie nicht beantwortet wird, dann wird sie auch unbeantwortbar. Das ist der Grund, weswegen ich es sag, weil unbeantwortbar im Sinne von, wenn die jetzt nicht weg ist und jetzt keine Gefahr ist, in 3 Runden sind so viele Kreaturen, dass wenn ich sie removen möchte, ich den Threat entgegenstehe, dass die Person so viel Power on board hat, dass sie mich einfach totmüllt. Und das sind quasi die mit ins Grab gezogen werden Karten. Und für mich ist das halt ein Premiere-Beispiel. Commander ist Breyer. Aber darum geht's jetzt nicht. Wenn ich das loswerden möchte, irgendwann kommt der Punkt, wo es mich mit ins Grab reißt und ich muss es davor loswerden.
Ja, es ist halt wieder so eine Karte, man spielt Altar of Dementia nicht, um 5 Karten zu millen. Du spielst Altar of Dementia aus 2 Gründen. Entweder um Leute wirklich tot zu millen, also so als alternative Wincon, wenn du ein Combat-basiertes Deck bist, das unfassbar viel Power ans Board legt beispielsweise. Oder um in einem friedhofbasierten Reanimation-Deck deinen eigenen Friedhof voll zu kriegen. Das heißt, du opferst deine Sachen in deinen Friedhof, du millst dich selber, dann spielst du irgendwie Living Death, bringst alles zurück, opferst es wieder, machst wieder den Friedhof voller, bringst mit dem nächsten Zauber alles zurück und so weiter. Und das ist, diese Karte hat quasi einen ganz klaren Platz im Gameplan und der ist einfach, die Rolle dieser Karte ist halt abzufacken. Und wenn ich Altar of Dementia spiele und die Leute sie removen, dann weiß ich, dass sie damit in der Regel recht hatten. Und das gilt generell für Free Sack Outlets. Also alles, wo ich Kreaturen opfern kann, ohne eine Mana-Kost damit dabei zu haben, ist halt einfach super gut. Yawgmoth haben wir schon oft erwähnt. Das sind Sachen, die dir in den meisten Fällen einfach gigantischen Value bringen, weil sie halt einfach in deine Strategie perfekt reinpassen.
Übrigens auch eine Karte, die für Maurice Weber für immer eine Red Flag bleiben wird, denn es ist sein einziges Mal, dass er in einem monoroten, von einem monoroten Deck zu Tode gemillt wurde, war mit Altar of Dementia. Und ja, auch in einem Valduk-Deck ist es nicht umsonst drin, weil man eben die eine Person ist, die die ganze Zeit irgendwelche Leute zum Opfern kriegt, die anderen nicht so leicht kriegen. Also, hatten wir ja schon öfter, ist nicht umsonst da, super gefährlich, aufpassen.
Aber jetzt, diese ganzen Permanents, die wir heute besprochen haben, sollten nie aufs Board kommen. Man sollte sie einfach countern, Freddy, dein Einsatz.
Und meine Karte der Woche, bevor ich so nett unterbrochen worden bin.
Es tut mir so leid, aber die Kategorie war wichtig.
Ist die Abschwörung oder Abjure auf Englisch. Aber es ist irgendwie die englische und deutsche, aber anders. Und es ist ein einmaler blauer Counterspell, den ich so gut wie nie sehe. Dabei ist er eigentlich ziemlich gut, denn auf der Karte steht Sacrifice a Blue Permanent Counter Target Spell. Also nur dafür, dass ich eine blaue permanente Karte opfer, ist es ein einmaler Counterspell. Und es gibt halt einfach trotzdem viele Decks, die die benutzen können, die es einfach nicht machen. Die gar nicht mal wissen, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist, oder die gar nicht wissen, wie viel blaue Permanente sie zu haben. Zum Beispiel, Fritz, du hast vorhin erwähnt, dein Gormuldrak. Die Echsen sind blau, die der macht.
Ja.
Es gibt, Geralf macht blaue Zombies. Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Und selbst dann, es ist oft einfach wichtiger, einen Einmana-Counterspell offen zu haben, um ein Counterspell-War zu gewinnen, damit eben kein Alter auf Dementia Resolved, Phyrexian Alter Infinite oder sonstiges. Und lieber mal einen der Standard-Counterspells-Karten für einen effektiveren, der aber trotzdem Kosten hat. Weil die Effektivität kann oftmals einen Unterschied machen und die Karte kostet halt 2 Cent im Gegensatz zu Swansong, was ja mittlerweile auch schon ein bisschen was kostet.
Du kannst natürlich cool erst den Gegner was von dir countern lassen mit Swansong und dann den Schwan, den du bekommen hast, opfern, um was vom Gegner zu countern.
Next Level Counter Game.
Pass auf. Überraschenderweise gar nicht irrelevant in den Counterspell war.
Ich habe noch ein krasseres Next Level Counterplay mit Abjure. Du kannst für den ultimativen Hilarious Move und Street Cred bis an dein Lebensende, mindestens bis zur Rente, Glen Elendra Archmage opfern mit Abjure, um damit was zu countern. Und dann kommt er wieder hasse mit dich Persist. Ein bisschen, Fritz.
Ja, ich hasse dich ein bisschen, Fritz, dafür. Aber ist okay.
Ich finde es eine super schöne Karte, Freddy. Also ich habe vorhin richtig gleich gefeiert, als du die gebracht hast, weil ich sie auch nicht kannte und ich sie sehr, sehr sicher mir bestellen werde bei meiner nächsten MKM-Bestellung irgendwann in ein paar Monaten. Und dann sicherlich auch in Gormuldrak mal spielen werde, weil da, glaube ich, passt sie sehr, sehr gut rein. Und es gibt wirklich viele Decks, wo sie ganz cool sein kann. Und ein Ein-Mana-Blauer Unconditional Counterspell mit der Condition, dass du eine blaue Kreatur brauchst, natürlich, ist schon nicht zu unterschätzen.
Ich werde die wahrscheinlich wieder vergessen, bis ich Karten bestelle. Dann werde ich es bereuen, dann wird irgendwer das erwähnen. Dann werde ich es mir merken, es vergessen und ich werde sie mir also niemals bestellen. Und deswegen werden eure Decks immer besser sein als meine.
Das ist ja fast wie das, was du immer machst mit unserem Twitter-Handle.
Du meinst edh-kompass? Da, da, da. Oh, ich habe mich vorbereitet. Es steht hier überall an den Wänden, wie in so einer verrückten Höhle. Schaut da vorbei, da sind wir oft unterwegs auf Twitter. Wir haben da Hot Takes, lauwarme Takes und alle möglichen Hinweise, wenn wir mit anderen Leuten was machen. Wie jetzt zuletzt Freddy in einem Two-Headed Giant-Spiel war oder wenn wir einfach nur uns spaßig mit anderen Menschen austauschen oder ihr uns auf Twitter sagt, hey, redet doch mal bitte weniger schlecht über Avacyn.
Das Wichtigste aber, was ihr machen solltet, und das haben wir heute die ganze Folge vergessen, es ist sehr, sehr peinlich, ihr solltet, wenn ihr neu seid auf YouTube, mal subscriben, das sagen wir gar nicht oft genug, wenn ihr auf Spotify uns hört, wir sind jetzt bei 135, aber komm mal, die 150 können wir nur knacken, der EDH Reccast, ja, einer der beliebtesten, berühmtesten und ältesten Magic-Podcasts der Erde, hat nur 172 Spotify-Bewertungen und das können wir doch erreichen.
Das müssen wir schaffen.
Ich glaube mit meinem ganzen Herzen an die Kompass Ultras da draußen, dass ihr euch noch ein paar Spotify-Fake-Accounts macht, um uns da mehr Bewertungen zu geben. Und wenn ihr schon dabei seid, Fake-Accounts zu machen, könnt ihr mir den übrigens auch alle unten mal kommentieren, hier auf YouTube, wenn ihr seid. Und mal eure Karten, die absolute Alarmsignale auslösen und Red Flags sind, nennen, die ihr weghaut, sobald ihr sie seht oder wo ihr sie spielt und sagt, ja, wenn jemand sie weghaut, haben sie vermutlich eine richtige strategische Entscheidung getroffen. Ansonsten, wenn ihr euch an den Hot Takes wärmen wollt, könnt ihr natürlich auch auf den Discord-Server kommen. Ich glaube, das hast du gerade schon gesagt. Und natürlich einfach ganz allgemein ein schönes Leben haben. Und wir haben es fast geschafft auf die 45 Minuten. Nicht ganz geschafft auf die Stunde.
Eine Sache noch, bevor wir gehen. Und wir haben es eh nicht geschafft. Aber, weil du Discord gesagt hast, da läuft die Boxing-Liga jetzt mit Kamigawa Neon Dynasty. Ihr könnt da jederzeit noch einsteigen, wenn ihr euch sowieso ein Display gekauft habt. Auch wenn ihr euch jetzt erst noch ein Display kauft. Das ist super lustig, da wird es auch wahrscheinlich immer mal wieder kleine Livestreams geben. Da sind super nette Leute dabei und dadurch, dass man eben sein Deck nicht wie gewohnt zusammenbauen kann, hat man ein bisschen so einen Blick über den Commander-Tellerrand, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist eine coole Sache, auch wenn ich leider dieses Mal nicht dabei sein kann. Ich bereue das jedes Mal, wenn da was gepostet wird in diesem Thread.
Und das Beste, was ihr machen könnt... Ich bin eins dabei, aber ich habe einen Frosch.
Das Beste, was ihr machen könnt, ist einfach mal den Podcast an einen guten Freund, eine gute Freundin, eure Playgroup, andere Leute, die Magic spielen, mal zu schicken und uns weiter zu empfehlen. Weil nichts hilft uns so sehr wie Mund-zu-Mund-Propaganda. Und nächste Woche liefern wir dafür wieder Mund-zu-Mund-Propaganda für euch.
Für die Ohren.
Ihr lieben Leute, es war sehr schön. Irgendwann kriegen wir es nochmal hin, wieder eine 45-Minuten-Folge zu machen. Ich bin zuversichtlich.
Das ist schlimm. Wir werden immer kürzer.
Ja.
Bis bald.
Ciao.